Moin! Moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 27. Ich freue mich ganz doll. Ich habe zwei ganz tolle Frauen hier bei mir zu Gast im Fanladen. Vielen Dank, dass wir hier aufzeichnen dürfen. Und genau, wir haben ein bestimmtes Thema heute, über das wir sprechen wollen, nämlich der 25.11. ist der Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und dazu habe ich mir zwei Spezialistinnen eingeladen, vom Paulin und vom AK Awareness. Ihr habt ja immer schon gehört, dass ich ja auch immer auf den AK Awareness hinweise. Und heute haben wir mal eine Expertin von da zu Gast, Jule, zu meiner Linken. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Das ist schön. Ja. Und zu deiner Linken sitzt Antje. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Moin, mir geht's gut.
Ja, das ist gut. Mir geht's auch gut. Ja, ich habe schon gesagt, wir müssen auf diesen 25.11. hinweisen. Ja, über 250.000 Menschen sind 2023 Opfer von häuslicher Gewalt geworden. 6,5% mehr als im Vorjahr. Wir wissen alle, das ist eine Dunkelziffer. Also die andere richtige Zahl, da würden wir alle mit den Ohren schlackern. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall darüber sprechen. Ich bin da immer so ein bisschen am Struggeln mit dem Namen. Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Was sagt ihr? Kann man es nicht irgendwie ein bisschen entspannter oder schneller, dass es ein bisschen einprägsamer ist?
Ich kenne es als internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist der internationale Tag gegen patriarchale Gewalt. Ich finde aber schon wichtig, auch Frauen als Betroffene sichtbar zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, Jule, ob du noch andere Versionen kennst?
Nee, wobei ich vielleicht noch ein bisschen erweitern will gegen Flinter, weil ja auch nicht nur Cis-Frauen betroffen sind, sondern tatsächlich ja auch alle anderen non-binäre Agenda, Trans-Personen. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich gut finden, wenn es gegen Gewalt gegen Flinter-Personen heißen würde.
Aber ja, Tag zur, weil die Beseitigung mit dem, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber ja, gut, wir müssen so oder so auf jeden Fall darüber sprechen. Aber jetzt, wie immer, müsst auch ihr dadurch ein ganz anderes, viel lustigeres Thema, ja, die Fankarriere, wie ihr zu St. Pauli gekommen seid. Ja, Jule, fangen wir mal bei dir an. Wie war denn das?
Ja, ich bin 2009 nach Hamburg gezogen und dann musste ich mich erstmal in Hamburg einfinden und dann über eine Freundin bin ich so ein bisschen zu St. Pauli gekommen. Und deine klassische Frage ist, wie war das erste Spiel oder welches was?
Ich kann ja, erstmal muss ich aber auch wissen, wo du herkommst.
Achso, ich stamme aus Fulda. Und habe da vorher in Mainz studiert und gelebt und habe da auch überall schon mal Fußball geguckt. Also in Fulda ist der tolle Verein, der heißt jetzt Barockstadt Fulda. Damals hieß er noch Borussia Fulda.
Ah ja.
Weiß nicht, warum man den Namen ändern musste. Ich, beinahe ist er nicht, aber ich wohne da ja auch nicht mehr. So. Und auch bei Mainz 05 war ich viel, aber noch im alten Stadion und noch zu Zeiten, wo Klopp den Aufstieg mit Mainz geschafft hat und dann hier dann so langsam nach Pauli und tatsächlich war das der erste Verein, wo ich auch dachte, oh, hier kann man auch hängen bleiben.
Ja, und hat ja gut geklappt.
Genau, ja, eindeutig.
Ja, Fulda, da hat Fulda doch die dichteste, die größte Kneipendichte oder so, das war auf jeden Fall das, was ich mal gelernt habe.
Ich bin auch in diesem Viertel aufgewachsen. Es nennt sich auch nicht zu Unrecht Bermuda-Dreieck.
Ah ja, okay.
Mancher verschwunden schon, ja, zumindest zeitweise.
Gut, also das kann ich mir auch durchaus vorstellen, mir mal anzugucken. Ja. Ja, sehr gut. Ja, gut, und Antje, wie ist denn das bei dir? Bei dir ist ja so ein bisschen, was ist denn überhaupt deine Fanszene? Ist das der FC St. Pauli? Oder hast du da vielleicht sogar eine andere noch?
Ich habe da schon noch eine andere, eine primäre,
ja,
Leidenschaft oder Fanszene oder Zugehörigkeit. Genau, ich komme ursprünglich aus Bremen und bin seit 2008, 16 Jahre Teil der aktiven Fanszene. Mhm. Und aber auch vorher schon immer so, was heißt schon immer, ist immer eine blöde Beschreibung, nicht jetzt mit einem Jahr, aber schon im Kindergartenalter Werder-Fan gewesen. Genau, und aber dann irgendwann in die Fanszene gerutscht und war dann aber auch relativ zeitnah, 2009 glaube ich, das erste Mal in der Südkurve und durch diese Fan-Freundschaft, die es jetzt irgendwie jetzt seit ein paar Jahren offiziell gibt, aber die Kontakte, die es schon lange gab, einfach auch schon immer da und das war für mich immer ein flashiger Moment und damals noch mehr als heute so auf jeden Fall zu sehen, wie kann Support und Fanszene und eigentlich Politik im Stadion noch aussehen und genau, inzwischen hat sich das vielleicht teilweise nicht angeglichen im Sinne von ist alles gleich, aber ist auf jeden Fall bei beiden Fanszenen oder beziehungsweise Gruppen auch ein gutes Level, meiner Meinung nach.
Ja.
Genau, aber ich bin gerne zu Gast. Seit Anfang 2024 arbeite ich für den Verein als Awareness-Leitung.
Deswegen musst du ja auch damit einigermaßen klarkommen. Ja.
Aber seitdem stand ich auch tatsächlich nicht mehr in der Kurve, weil es einfach nicht vereinbar ist Beruf und Familie und whatever. Aber würde ich gerne mal wieder. Das nächste Spiel, was ansteht im Melantor, wo ich im Stadion sein werde, ist gegen Werder. Da werde ich aber dann nicht in der Südkurve stehen, leider.
Aber das heißt, du warst jetzt auch bei St. Pauli nicht bei irgendwelchen Spielen, auch nicht bei Werder. Jetzt hat halt alles nicht mehr so richtig zusammengepasst.
Doch, ja. Werder versuche ich schon immer noch. Ja. Aber da schaffe ich, weil ich eben auch hier teilweise arbeiten muss und durch die erste Liga nicht alle Spiele und auswärts sowieso schon gar nicht mit so einem, ich habe ein kleines Kind so. Ich habe das immer nicht gedacht mit Anfang 20, wenn andere Leute davon erzählt haben und so, wie das so ist. Jetzt kann ich es sehr gut nachvollziehen. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich kann mich nicht fünf teilen. Mhm. Ja, wohne jetzt auch seit 5 Jahren in Hamburg, deswegen ist mein Lebensmittelpunkt einfach hier.
Mhm. Aber es ist ja auch zum Glück nicht so weit, ne? Das ist dann immer schon nochmal ganz gut. Ja. Ja, schön, okay. Aber Jule, erstes Spiel, wolltest du ja eben schon sagen.
Genau, das erste Spiel am Millerntor. Da hat mich eine Freundin, da habe ich die Karte von einem Kollegen bekommen und ich habe den Sitzplatz auf der Haupt nicht gefunden. Also das ist genau der Übergang von den weißen zu den braunen VIP-Plätzen. Und irgendwie bin ich blöd gelaufen und stand im VIP. Dann setze ich mich jetzt hier hin.
Okay.
Dann saß ich auf den Plätzen von einem Autohersteller und dann kamen auch Leute, ich so, oh, ist das eure Plätze? Dann fuhr ich meinen doch. Und die so, nö, die kommen nie. Und ich so, naja, dann gehe ich mir zu trinken holen. Nee, bleibt mal sitzen. Dann winkte sie und dann kam Bier. Und deswegen weiß ich das Spiel nicht mehr, weil ich sehr betrunken war.
Ah, okay.
Das war ein wunderbares Spiel, aber ich weiß nicht, was es
tolle war. Tolle Geschichte aber.
Genau.
Sehr gut. Ja, dieses Spiel, was wir nicht genau mal wissen, aber ist ja auch gut. Und das ist so 2000...
Das war die erste Saison wieder in der zweiten Bundesliga. Mhm. Das kann ich noch sagen. Das
war okay.
Also 11-12. 11-12 ist das alles dann, klar. Ne?
Ja. Ja, Wahnsinn.
Genau.
Ist ja auch schon wieder 12 Jahre.
Ja. Verrückt.
Ja. Ja. Okay, und bei dir, also jetzt kannst du auch gerne für Werder sagen, du kannst aber auch für St. Pauli sagen, wenn du es weißt, Antje.
Ich muss leider für beide Vereine admitten, dass ich den Gegner nicht mehr weiß.
Nee, aber da seid ihr nicht die Einzigen, ich habe das wirklich
so
jedes
schlimm.
Mal. Und ich weiß auch nicht, warum ich, also ne, bei mir war es so HSV, deswegen ist es natürlich wahrscheinlich so präsent und weil ich auch so lange dazwischen dann raus war und dann erst wieder, mein allererstes so, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, es ist ganz normal. Aber Auswärtsspiel, weiß ich noch.
Das weiß ich auch noch. Ne? Also mein erstes Spiel mit der Fanszene war halt auch dann ein Gladbach-Auswärtsspiel. Mhm. Das weiß ich noch tatsächlich und ich glaube auch irgendwie ein Unentschieden oder so. Müsste ich nochmal nachgucken. Und mein allererstes Werder-Spiel war ich halt so 8.
Ja.
Oder weiß ich, 7 oder so. Ja. Also ich weiß nur noch, dass es so typisches Wetter wie heute ist, so neblig, regnerisch, Bremen.
Das weißt du noch.
Das weiß ich noch. Und ich weiß auch, dass es nicht besonders erfolgreich war, aber ich kann mich echt leider nicht mehr an den Gegner erinnern.
Ja, lustig, dass das aber noch so drin ist mit dem Wetter. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht so, ja. Auswärtsspiel, Julia?
Ich könnte von zwei ersten Malen berichten. Das erste war nämlich Zufall. Da war ich in München. aber es ist super.
Oh, hier ist ja ein Stadion. Schau mal rein. Genau.
So ähnlich war es. Ne? Ich wollte mir die Allianz Arena angucken in München. Und ich hatte meine Tante besucht und mein Onkel musste mit mir mit. Und dann sagten die, ihr dürft nicht rein, weil heute ist Spiel. Und dann gucken wir uns an und sagen, wer spielt. Und naja, 1860 gegen St. Pauli. Wieso, alles klar. Gibt es noch Karten? Und sind wir da reingegangen.
Ah.
Und ich dachte, ich war total verblüfft. Ich habe immer behauptet, es wäre 2005 gewesen und St. Pauli hätte 2-0 verloren, aber ich habe nachgelesen, 2007 und 2-1 verloren. Aber ich war sehr beeindruckt von diesem optisch kleinen Haufen, der so viel lauter war als der Rest. Und so, das ist also eigentlich noch sehr klassisch für heute. Da hast du das eigentlich ganz gut. Und das erste Mal auswärts mit der Fanszene war tatsächlich Union Berlin. Da weiß ich aber nicht, muss auch irgendwie 12 oder so gewesen sein. Da hat eine Freundin dienstags gefragt, ob wir nicht Freitag oder Samstag hinfahren und ob wir nicht nach Karten gucken. Und dann haben wir das genau so getan.
Das war sehr super. Gut. Und seitdem immer los.
Ja. Also immer dann, wenn es passt. Ne?
Ja.
Und die Saison habe ich irgendwie einen häufigen Drang, weil ich immer denke, wer weiß, wie lange wir noch in der ersten Liga sind.
Ja, das
du musst
ist
die Stadien mitnehmen.
Das
ne? so
ist völlig anstrengend. Ja,
genau. Es
ist, und letzte Saison war auch schlimm, weil man Angst hatte, dass man aufsteigt und das verpasst.
Ja, genau.
Muss man auch mal dabei sein.
Richtig.
Um reinzugrätschen, ist erste Liga geiler als zweite Liga? Ich meine, ich kenne ja, also bis auf ein Jahr Corona nicht so viel zweite Liga.
Ja, nur die erste Liga. Kennt leider nicht so viel
aber ist das geiler?
Nee, eher so die Sache, okay, wir spielen ja öfters in der zweiten, die kriegst die Stadien nochmal, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal, ich weiß nicht, nach ja, Kiel spielt jetzt mit uns in der ersten, aber dann nochmal nach Kiel fahren würdest oder nochmal nach Rostock, war da die Chance einfach höher, als dass die jetzt nochmal, ich fahre nochmal nach, gut, München kenne ich jetzt die Allianz Arena, aber nochmal nach Dortmund oder so, weiß man nicht, ob ja, das nächste Woche, nächste Saison, ich hoffe. Daumen drücken.
Ja, dann sind das halt so, ne, so Kurven, die man halt gerne auch mal sieht. Also ja, so genau. Frankfurt zum Beispiel würde ich halt gerne mal sehen, weil es ja, so heißt, die sind ja so laut und so toll. Und ja, so,
die kenne ich nur von der Heimseite also so bisher.
Vom Support.
Genau. Ja, genau, sowas.
So, oder wenn du das 16 Jahre machst, ist wahrscheinlich genau, nein, nicht genauso wie nach Sandhausen fahren, aber schon auch ein bisschen
ja,
so,
ja, okay. Ja, glaube ich. Ja, genau. Story. Mal so zu hören, ne?
Ja, genau. Und so ist ja in der zweiten Liga auch, wo du sagst, naja, gut, das, wir fahren schon wieder mal nach Fürth oder nach Nürnberg. Das kannst du auch ein andermal noch machen.
Genau.
So ja, ist das jetzt umgekehrt. Genau.
Dortmund wollte ich auch unbedingt machen. Habe ich nur dritte Liga davor gehabt. War jetzt aber dann auch nicht so toll wie gedacht irgendwie.
Ja, ich bin enttäuscht von dieser gelben Wand.
Ja, genau. Die gelbe Wand einmal kurz das
so, die war so statisch, wie sich Wand anhört. Ja. Ich dachte, da wäre jetzt richtig was los und das bläst einen weg. Und dann war das nicht so.
Ich finde es trotzdem optisch eindrucksvoll.
Ja. Mega, total. Genau, der erste Moment so, boah, auf jeden Fall einmal, ne?
Ja.
Aber dann, ja.
Aber ich dachte, da kommt einfach mehr rüber an Stimmung, Lautstärke.
So laut einfach.
Also ja.
Bestimmt.
Du musst immer noch mal so ein bisschen noch da drehen, ne? Danke. Ja, so. Und was ist denn das beste Erlebnis, was ihr mit St. Pauli hattet?
Gut, das ist ja jetzt relativ einfach nach der letzten Saison. Ne? So ein Aufstieg ist schon einfach
ja,
sehr geil, ne?
Ja.
Da geht auch, glaube ich, nicht mehr viel drüber. Und ansonsten ist es ja an sich sehr schön. Ne?
Sehr, sehr gut zusammengefasst.
Ja.
Ja. Und Antje, wie war das denn bei dir? Dein bestes Erlebnis mit Werder, kannst du schon auch mit St. Pauli sagen, aber mit Werder, welche Spiele?
Es muss ja nicht vor Ort gewesen sein, sondern auch in meiner Erinnerung.
Du kannst alles, was du willst.
Also es ist ja natürlich der Lieblingsgegner, so ein bisschen, wo man gegen gewinnen will, Bayern. Und das war 1999 der Pokalsieg gegen Bayern, also im Elfmeterschießen.
Okay, das ist
war
cool.
So sehr historisch. Und 2004 haben wir natürlich auch die Meisterschaft geholt, das ist natürlich auch, und das Double, sowas, aber das habe ich jetzt auch alles nicht vor Ort mitbekommen, aber was ich sehr wohl vor Ort mitbekommen habe, sind die 2009er Spiele gegen HSV, die wir alle gewonnen haben.
Ich wollte gerade sagen, so ein Derby müsste doch vor euch auch so...
Oh, ich finde es auch anstrengend, da gibt es auch diverse Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, ausrasten und sich halt wie ein Neandertaler, ehrlich gesagt, auch neben mir und hinter mir und vor mir benommen haben. Sorry, dass ich so deutlich sage. Ich finde es auch viel anstrengend bei Derbys, aber das war auf jeden Fall eine Zeit, das war sehr nice, wo halt klar gemacht worden ist, wer die Nummer 1 im Norden, sorry Leute, da damals zumindest war. Genau, das sind so Spiele oder ich weiß ich nicht, so Pokalspiel gegen Dortmund, wo man im Elfmeterschießen dann noch irgendwie so gewinnt oder 3-2 so ein Spiel dreht, wo man 2-0 hinlegt. Das hatten wir kürzlich auch nochmal gegen Hoffenheim. Also es sind immer, glaube ich, so, das sind so Jahrhundertspiele, die man eigentlich gar nicht gewinnen kann, aber dann doch gewinnen und ja, die einfach krass sind. Aber es gibt manchmal auch ein 1-1 in Freiburg, wo du dann denkst, krass.
Ja, oder so 3-0 in Freiburg.
Stimmt, stimmt.
Ja.
Das ist richtig krass.
Ja.
Und dann verliert man danach gegen Mainz, oder wie war das?
Ja,
das ist man sich so, what?
Ja.
Mhm. Aber ey, ihr habt 1-0 gegen Bayern gewonnen. Wir haben 1-6 verloren, Mann. Gewonnen, sorry, auch verloren. Aber es fühlt sich, genau, ich sage ja gewonnen, weil es sich anfühlt wie ein Sieg, 1-0 nur zu verlieren.
Ja, stimmt.
Und nicht 1-6.
Ja, das ist schon alles irre. Aber du hast schon auch sowas, das, weil du hast ja nun mal St. Pauli jetzt auch ausgesucht als Arbeitgeber, wo dass du sagen würdest, oder warum du sagen würdest, dass diese Fanszene schon auch irgendwie ganz cool ist. Also warum gefällt es dir denn scheinbar, hoffe ich, hier?
Es ist tatsächlich in der Stadt die einzige Möglichkeit, so, um mal eine Referenz zu nennen. Deswegen ist es irgendwie vielleicht auch ein bisschen klar. Andererseits war in meiner Generation irgendwie München und Dortmund waren so die Bayern, München, ja genau, und Dortmund waren so die Vereine, die alle cool fanden und sowieso auch nur alle Jungs. Und zwar sehr exotisch, dass ich als Mädchen Werder-Fan war und als ich dann so reingewachsen bin, ich habe selber Fußball gespielt, irgendwann gemerkt, ich brauche aber irgendwie noch mal ein bisschen mehr Output und bin selber sehr politisch und habe mich einfach dann da, als ich die Leute kennengelernt habe, sehr zu Hause gefühlt und genau diese Art von Support, die ich gut und richtig fand. Ich habe auch vorher schon in der Ostkurve gestanden, aber da habe ich mich halt wirklich richtig am Platz gefühlt und genau, das ist das Besondere für mich, auch meine Gruppe, also Infamous Youth ist einfach eine politische Gruppe, eine antifaschistische Gruppe, mit besonderen Werten und hat auch irgendwie den besten Style, finde ich so. Ist halt immer bescheuert zu sagen, aber ist halt einfach so.
Ja.
Und ist am progressivsten, würde ich sagen, im Sinne von auch irgendwie mal Sachen neu oder anders machen, sich erfinden. Und das war immer, ja, das war einfach klar, dass ich dahin gehöre. So.
Schön, schön auf jeden Fall. Jule, bestes Erlebnis mit St. Pauli hast du gerade schon gesagt. Was findest du denn an unserer Fanszene so richtig super?
Ach, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, die Antje eben erzählt hat, dass wir eben nicht nur Fußball gucken. Also in der Szene gibt es einfach viel Politisches, viel Gesellschaftliches, was man auch miteinander bespricht und klärt und dass man versucht, da auch gute Wege zu finden für viele und mit allen Höhen und Tiefen, aber dass es eben nicht nur um Fußball und Saufen, was auch schön sein kann, aber ne, es geht da einfach ein bisschen um mehr und es ist einfach der Gedanke, dass da auch mehr möglich ist, dass wir eine hohe Frauenquote haben, genau, und dass das auch in Ordnung ist, also dass nicht neu diskutiert wird immer, warum stehen hier so viele Frauen und so.
Hohe Frauenquote bei Werder auch, ne?
Relativ, würde ich sagen.
Ja.
Und in den Ultragruppen verhältnismäßig hat sich das auch entwickelt, würde ich sagen. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, in einem anderen Verhältnis als noch hier und eine andere Selbstverständlichkeit. Mhm. Also ich glaube auch, dass es jetzt inzwischen angekommener ist und was bei jeder Ultragruppe irgendwie auch Frauen gibt. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch die Frage, was für Stellung haben die gläserne Decke? Gibt es auch da, glaube ich, so ein bisschen? Gibt es auch hier, glaube ich, so ein bisschen? Obwohl es, glaube ich, hier nochmal teilweise ein progressiver hier war, ist, weiß ich auch nicht. Aber genau, es gibt schon auch viele Frauen, die irgendwie Rollen übernehmen und auch irgendwie historisch Rollen übernommen haben in Bremen so. Definitiv.
Ja, schön. Gut, dann haben wir noch eine Sache, wo hast du natürlich jetzt auch schon ein bisschen immer so ein bisschen eingeläutet, was dich denn nervt an unserer Fanszene. Also ist nicht alles perfekt, habe ich rausgehört.
Ja, das nicht. Und ich glaube, das kann man auch gar nicht erwarten, das wäre utopisch. Und sicherlich gibt es da an vielen Stellen noch Diskussionsbedarf und gerade wenn man im AK Awareness mitarbeitet, weiß man leider manchmal auch von sehr unangenehmen Situationen, die Leute erleben und dass da wirklich noch Gesprächsbedarf viel ist und auch wir noch viel zu tun haben. Ja. Einfach, genau.
Ja, nimmst du auch so wahr, Antje, oder kannst du das so hier für St. Pauli und vielleicht auch für Werder erzählen?
Dass es da Verbesserungsbedarf gibt.
Ja, genau, also was, ja.
Würde ich schon sagen. Könnte. Also ich meine, es ist halt immer noch Fußball, es ist halt immer noch irgendwie raues Klima, es ist immer noch irgendwie männlich geprägt, es gibt auch immer viel Alkoholkonsum und ich glaube, es ist so ein Beschleuniger für gewisse Verhaltensweisen auch. Und selbst wenn man hier irgendwie sehr viel Werte lebt und auch vor sich herträgt, würde ich trotzdem sagen, es gibt hier einfach Übergriffigkeit, es gibt hier Diskriminierung, es gibt hier Grenzverletzungen und auch gar nicht so wenig, würde ich sagen. Und auch teilweise habe ich irgendwie das Gefühl, im Vergleich zu anderen Vereinen, es gibt ja schon diverse Awareness-Konzepte, auch die meisten Fälle aufzunehmen, wo ich dann immer denke, ist es hier besonders schlimm? Aber das glaube ich gar nicht mehr, sondern ich glaube eher, weil die Awareness hier da ist, kommt viel an, sozusagen bei uns in unserem Awareness-Team. Und es wird eher was weitergegeben, es wird sich eher empört, es wird sich eher Hilfe geholt, vielleicht als in anderen Kontexten. Aber ich glaube, ganz viele Sachen, du hattest ja eben von Dunkelziffer auch gesprochen, verpufft auch gerne mal, weil Leute halt einfach in der Situation sich vielleicht gar keine Hilfe holen oder bei so einem nur irgendwie eine Beleidigung, eine sexistische keinen Bock haben, sich irgendwie ans Awareness-Team zu wenden oder an den Ordnungsdienst oder sonst was, sondern einfach ihr Fußballerlebnis weiterführen wollen und das selbst reguliert auch irgendwie Regeln so. Also das heißt, glaube ich, viel, viel mehr, als man dann irgendwie am Ende denkt. Muss ein bisschen dicke Haut haben, dickes Fell, wie sagt man? Dickes Fell.
Ja.
Das gehört irgendwie auch dazu, aber irgendwie hat das auch alles seine Grenzen, was so dazugehören muss.
Ja, definitiv. Aber genau, wir müssen jetzt einmal ganz genau für alle erklären. Ihr seid aus zwei verschiedenen Awareness-Projekten. Und wir fangen mal an mit dem AK-Awareness. Den gibt es ja schon länger.
Genau.
Und genau, erzähl doch mal, für was ist denn der AK-Awareness?
Genau, also der AK-Awareness gibt es ja seit 2009, beziehungsweise ich glaube, es gab 2 Jahre vorher schon mal den Versuch. Und
19.
Du hast vollkommen recht, danke. Mhm. Einfach 10 Jahre dazu geschummelt.
Kurz vor Corona.
Ja, schon immer.
Ja, quasi.
Ja.
Genau, und wir sind, man könnte es fast uns überschreiben, von Fan für Fans. Also wir sind rein ehrenamtlich, bis auf unsere Ansprechpartnerin des Fanladens. Also da haben wir natürlich einen.
Ja, gut.
Und die macht das natürlich nicht ehrenamtlich, zu Recht auch nicht. Und das ist jetzt Insa. Und ansonsten sind wir alles Fans, auch nicht nur Flinters, also bei uns darf wirklich jeder mitmachen. Und Genau, es geht um alles, was an Übergrifflichkeiten Personen passieren könnte, nicht nur am Spieltag, wobei wir am Spieltag selber tatsächlich nicht arbeiten, nenne ich das mal, das verlassen wir ganz brav Pauline, sondern einfach, wenn man was erlebt hat, kann man sich an uns wenden im Nachhinein oder auch an weiß nicht, Partys in den Fanräumen oder überhaupt in dieser aktiven Fanszene im Kontext, also Sonderzug, da machen wir Schichten oder auch beim Sommerfest hatten wir Schichten, dann bei der Party werden es Schichten, dass wir direkt ansprechbar sind. Genau, wir machen Schulungen für entweder manchmal für einfach eine große Gruppe an interessierten Personen. Was ist überhaupt Awareness? Was kann ich tun, wenn ich was erlebe? Bei mir selber oder in meinem Umfeld oder von Weitem. Genau, wir machen aber auch, also das mussten wir jetzt leider ein bisschen einschränken, eigentlich auch immer Schulungen für Fanclubs zum Beispiel, damit die sich selber auch für Partys zum Beispiel ein Konzept überlegen können. Leider fehlen uns ein bisschen die Leute, deswegen also wer Lust hat mitzuarbeiten, gerne melden.
Ja.
Wir haben zwar keine offenen Treffen, also wir wollen demnächst wieder eins mal machen, aber man kann sich uns immer anschreiben, dann trifft sich jemand von uns mit der Person, die interessiert ist und hört mal, ob wir da so auf einer Wellenlänge sind und dann darf man gerne mitarbeiten. Wir haben auch für jeden was zu tun. Also wir machen Betroffenenarbeit, wir machen Schulungen, wir schreiben viel auf Instagram, wir, was haben wir denn noch?
Ja,
ja, das ist, genau, wir hatten das Konzept, haben ja unsere, meine Kolleginnen mit der Arbeit, mit, also mit dem Verein, das war ja damals, als gerade um OSP da ja auch diese offenen Statements kamen, da hat nochmal unsere Gruppe nochmal den Verein angesprochen, hat gesagt, wie sieht's denn aus, müssen wir nicht mal langsam, und dann ist das auch ins Rollen gekommen und haben drei meiner Kolleginnen mit viel Muße und viel Zeit auch mit dem Verein, das wirklich Arbeit wirklich von der Basis, was ist überhaupt Awareness, was ist überhaupt eine Übergriffigkeit, wie definieren wir das, was kann man für betroffene Personen tun.
Und da gab es dann diesen Fragebogen auch, ne, den ja alle...
Genau, das ist parallel gelaufen. Also es gab parallel diese Umfrage, die gemacht wurde. Genau, die war ja auch, das war ja wahnsinnig viele, die da mitgemacht haben. Und die Auswertung hat dementsprechend auch lange gedauert, weil wenn nur Ehrenämter das machen, ja, die brauchen natürlich Zeit. Und es hat meine Kollegin auch, glaube ich, wirklich überrollt. Es kam auch so viele Wortmeldungen, also nicht nur ja, nein, vielleicht.
Ja.
Das war, man konnte ja auch ganze Texte eingeben und da war, glaube ich, sehr viel, was erlebt wurde hier.
Also genau. War auf jeden Fall dann ein Bedarf da erscheinen.
Ja, unbedingt, genau. Und deswegen war das gut, dass dieses Konzept überarbeitet oder erarbeitet wurde mit dem Verein und dann ja vor einem knappen Jahr tatsächlich dann auch in den Start gehen konnte mit Antje, dass da auch eine Stelle geschaffen wurde. Das halten wir für sehr wichtig, dass das auch eine Bezahlstelle ist. Das ist nicht einfach nur mal im Ehrenamt gemacht, das ist...
Oder nebenbei so.
Ja, genau.
Fanladen am besten oder so.
Ja, genau, das ist schon...
Ja. Und aber wenn du sagst Workshops, also sind das dann so... mehrere Tage, wo man dann, wo dann ein Fanclub sagt so, Mensch, wir müssten mal, wir haben irgendwie gar keine Ahnung von Awareness und dann macht ihr das, oder?
Also eigentlich ist das so, also so meistens so um die 4 Stunden, ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, geht bei den Fanclubs darum, dass sie eben auch sich selber auch eine Haltung erarbeiten können. Erstmal, wie sehen wir als Fanclub das, wie stehen wir dazu und dann damit auch sich dann für zum Beispiel eine Party ein Konzept überlegen können. Ist ja klar, dass ein Fanclub bei einer Party vielleicht jetzt nicht noch schafft, noch da mehrere Schichten zu laufen, aber dann ein anderes Konzept einfach braucht. Oder was auch natürlich unser Traumziel wäre, dass die Fanclubs im Großen und Ganzen so gut aufgestellt sind, dass man sagen kann, im Fanclub A macht eine Party, Fanclub B macht die Awareness. Ne? Das wäre natürlich so ein bisschen unser Traum.
Genau, aber da frage ich mich dann immer so, seid ihr dann, also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache da mit, ich habe ja jetzt noch gar keine Ahnung davon, so, ne? Oder jemand anderes hat jetzt noch überhaupt keine Ahnung. Habt ihr denn da irgendwie, lauft ihr dann auch irgend so eine Ausbildung oder irgendwas durch? Oder dass ihr so Workshops leiten könnt? Oder wie läuft das dann?
Genau, also wir machen da so ein bisschen, also wir haben ein paar Leute, die das einfach schon sehr lange machen, auch teilweise auch aus professionellen Kontexten kommen. Wir haben Sozialarbeiterinnen
dergleichen
auch da. Die haben die Konzepte so ein bisschen erarbeitet, dann machen wir das so ein bisschen.
Weiter.
Ja, genau. Also das gibt es alles und dann macht man, man hospitiert so ein bisschen, man kommt erstmal mit, guckt sich das an und dann übernimmt man mal einen kleinen Part und dann gucken wir gemeinsam, ob das so funktioniert. Das machen wir ja nicht nur bei den Schulungen so, das machen wir auch bei der betroffenen Arbeit so. Also niemand wird gesagt, guck mal, hier ist ein Fall, mach mal. Das wäre natürlich auch kontraproduktiv, zumal wir tatsächlich das im Ehrenamt machen und natürlich alle keine Therapeutin oder dergleichen sind. Also wir können ja auch Betroffenen immer nur betreuen und beraten in Form von, was kannst du für dich selber tun, hier hast du Anlaufstellen und was können wir in der Fanszene dann für dich tun? Also wie können wir für dich vielleicht einen sicheren Raum wieder schaffen?
Ja.
Das sind die Sachen, die wir machen können. Wir können aber jetzt nicht eine therapeutische Hilfeleistung geben. Das haben wir können wir nicht.
Nee, klar. So, ja. Genau. Und da hast du schon so ein bisschen angesprochen, da gibt es dann halt auch verschiedene Arbeitsgruppen praktisch in genau. eurer Gruppe. Also.
Genau, vor allem also gerade diese Betroffenenbetreuung ist muss natürlich auch sehr privat, also wir können das ja nicht mit 15 Leuten bequatschen, was da so passiert und was uns erzählt wird. Das ist ja eine sehr persönliche Sache. Mhm. Und dann sind das immer so Zweierteams, die das betreuen. Und wir haben unsere Standards, also wir sind solidarisch mit den betroffenen Personen. Wir glauben den Personen, niemand muss uns alles erzählen. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass betroffene Personen für sich gelernt haben oder potenziell Betroffene, dass man erst glaubt, wenn man, ich sag mal, Fakten auf den Tisch legt, sonst wird immer sehr viel erzählt oder meistens sehr genau. Aber wir tragen das so nicht weiter. Also auch wenn wir dann an das Umfeld zum Beispiel von den übergriffigen Personen gehen, wir versuchen immer das Umfeld mit einzuhegen. Man ist als Gruppe ja auch verantwortlich für seine Person. Und dann kommen wir mit Oberbegriffen. Ne? Also dann erzählen wir das nicht nochmal eins zu eins weiter. Und wir besprechen das mit den betroffenen Personen auch vorher, was wir überhaupt wem weitergeben dürfen. Also das ist auch mit viel Vertraulichkeit ist das natürlich behaftet, genau.
Ist das dann manchmal schwierig, wenn man sich vielleicht kennt, weil in so einer Fanszene kennt man sich ja des Öfteren.
Auf jeden Fall.
Würde ich denken, dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist.
Das stimmt, aber da arbeiten, also manchmal kommen die Fragen ja erstmal anonym an und dann gucken wir, wer die Person ist. Und wenn man feststellt, ich bin die falsche Person, also wir stellen uns alle immer erstmal die Frage, bin ich die Richtige? Kann ich mit dem Thema umgehen? Kenne ich vielleicht die betroffene Person, kenne ich vielleicht, wenn sich rausstellt, wenn man weiß, wer die übergriffige Person ist, kenne ich die vielleicht, ist das irgendwie in meinem näheren Kontext, solche Sachen, die stellen wir uns und wenn das nicht ist, dann geben wir auch weiter, also wir ziehen dann nicht irgendwie durch. Und
weil dann ist man ja auch wahrscheinlich so ein bisschen voreingenommen.
Natürlich, auf jeden Fall, und wenn es einen vielleicht selber berührt, weil es vielleicht an der eigenen Geschichte rührt oder so, dann kann man da natürlich auch nicht wirklich so hilfreich sein, wie man es vielleicht gerne wäre, und dann ist immer gut, jemanden zu geben, der sagt, ich kann das super machen, ich...
Dann wäre es ja auch schlau, wenn ihr echt so richtig breit gefächert aus der gesamten Fanszene von überall einen hättet.
Unbedingt.
Also alle melden.
Ja, unbedingt, auf jeden Fall, sehr gerne. Und wie gesagt, jeder darf kommen, es sind nicht nur Flinter-Personen, es darf tatsächlich auch cis-männliche Personen sind bei uns auf jeden Fall willkommen.
Okay.
Genau.
Und wer kann sich dann an euch wenden? Also mit was kann man ankommen?
Eigentlich erstmal mit jeder Form der Übergriffigkeiten, egal ob es eine sexistische Übergriffigkeit ist oder vielleicht eine rassistische. Und das sind so die Haupt... Moin.
Ja. Hat kurz geklopft.
Genau, also und das sind so die Hauptthemen. Manche wollen einfach auch nur mal was loswerden und erzählen das einfach nur und sagen, jetzt ist gut. Andere hätten gerne, wie gesagt, das Thema wieder, dass ihnen wieder ein Schutzraum geboten wird, dass man vielleicht Gruppen anspricht oder die übergriffige Person. Das ist aber erstmal darf man sich melden, und sollten wir feststellen, dass wir sind die Falschen, aus welchen Gründen auch immer, oder das Thema gehört nicht zu uns, dann sind wir auch immer gerne beratend, wer denn die richtige Ansprechperson ist.
Okay, also erstmal kann man, und dann per Mail oder?
Genau, man kann entweder per Mail, ich hatte sie mir auch irgendwo aufgeschrieben, aber ich gebe sie dir gerne nochmal für die Story.
Notes. Genau, verlinken wir natürlich,
Also wir haben eine Mail auf unserer Webseite, das ist ein Kontaktformular, und über Instagram kann man uns erreichen. Das, genau, und dann schreibt man uns einfach an und dann geht das bei uns in den Weg, den es geht, und dann meldet sich jemand und sagt, hier, lass uns mal unterhalten, und dann machen wir erstmal ein Erstgespräch und gucken, wie wir da zueinander kommen.
Ja, genau. Und wenn dann da so ein Fall ist, wie setzt ihr das dann durch? Kann man das sagen oder ist es immer unterschiedlich?
Das gucken wir mal so ein bisschen, was der Fall ist, auch was erstmal was das Bedürfnis der betroffenen Person. Es geht ja immer, dadurch, dass ja solche Übergriffe immer ein Machtthema sind, geht immer darum, der Person die Macht über ihr eigenes Leben, über eigenen Handel, über ihre eigenen Themen wiederzugeben. Und dann gucken wir, was braucht die Person, was ist auch möglich, wie steht es auch im Verhältnis. Also es gibt natürlich Sachen, die sind unschön, aber die sind jetzt nicht, also wir haben ja auch schon Räume angefragt, dass die Leute da nicht mehr beherbergen. Das steht vielleicht nicht im Verhältnis, also da beraten wir auch. Mhm. Genau, also das ist dann, wir warten erstmal, was die Leute wollen, und dann schauen wir, was auch wirklich machbar ist.
Ja.
Das ist auf jeden Fall wichtig.
Okay, und dann gibt es schon auch so offene Treffen, wo jeder mal vorbei, also jeder, der Lust hat mitzumachen, vorbeikommen kann, oder soll man sich mal vorher bei euch melden? Oder?
Also wir haben grundsätzlich erstmal keine offenen Treffen, aber wir planen jetzt wieder eins, genau damit einfach Leute kommen können. Das würde dann auch vor allem auf der Instagram-Seite könnte man das dann nachlesen, wenn das kommt, da werden wir das posten.
Ja.
Und dann kann man auch einfach kommen. Genau. Und ansonsten einfach melden, und dann trifft sich, wie gesagt, jemand, und dann kommt man dann zum nächsten Treffen mit.
Ja, genau. Sehr gut. Und jetzt eine große Frage. Warum gibt es jetzt auch noch Pauline? Und was ist der große Unterschied?
Es ist wichtig, diesen Unterschied zu machen, aber eigentlich der wesentliche Unterschied ist, dass das Pauline Awareness Team am Spieltag im Einsatz ist und auch erreichbar ist. Natürlich bin ich oder auch genau die Awareness-Anlaufstelle des Vereins auch unter der Woche per Mail oder so ansprechbar, aber alles, was sozusagen spieltagsbezogen ist und was Leute melden wollen, konkret vor Ort und wo die Leute auch wollen, dass der Verein aktiv wird oder sich über den Ordnungsdienst beispielsweise beschweren wollen, kann und darf zu uns. Man kann immer noch entscheiden, dass man auch gerne den AK Awareness vielleicht als betroffenen Vertretung erstmal auch gegenüber dem Verein oder whatever wählen kann. Aber das ist der große Unterschied. Wir sind für den Spieltag da.
Und das hat ja auch mittlerweile fast jeder Verein. Also wenn ich jetzt halt irgendwie auswärts gefahren bin, habe ich das gesehen, dass das, glaub, Rostock sogar, ne? Und also wirklich so praktisch, dass so Vereine jetzt auch so ein Awareness-Konzept einfach haben müssen oder machen sie es?
Es ist nicht lizenzierungspflichtig. Mhm. Meldestellen und Meldeportale braucht es in Vereinen.
Ja.
Und das ist halt sehr low-level, weil du theoretisch einfach auf deiner Homepage irgendwo das verlinken kannst, dass jemand
Kritik
sich beschweren
äußern
kann. Also es ist halt echt so ein bisschen basic. Ich finde auch ganz gut, das vorzugeben und Step-by-Step. Andererseits finde ich, muss es auch immer auf den jeweiligen Verein passen und authentisch sein und dass man irgendwie nicht irgendwie so eine Mogelpackung macht, weil wir merken allein jetzt schon, also ich habe 2018 das Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt im Fußball mitgegründet, aus diversen Gründen. Da war ja auch irgendwie Gladbach-Sonderzug als Stichwort. Viele sagen das ja was ein Thema und auch davor schon viel mit dem Thema in Berührung gekommen. Und seitdem gibt es halt einfach viele Konzepte, ungefähr 30 Stück an verschiedensten Standorten. Und das heißt aber nicht, dass es alles, was die Awareness nennt, irgendwie wirklich auch hundertprozentig betroffenen orientiert ist oder die gleichen Standards oder Mindeststandards erfüllt auch. Deswegen muss man schon genau auch hingucken. Ne? Also,
ja, und einmal nur kurz, also das Gladbach, da sind in dem Sonderzug sehr viele Übergriffe gewesen, nur weil ich glaube nicht alle das
okay, kennen. Ja, ja genau, es gab vor allem eine Person, die eine Vergewaltigung gemeldet hatte und das ging auch vor Gericht und in erster Instanz wurde ihr Recht gegeben und in der zweiten Instanz nicht und der Grenzüberschreitende oder der Täter, kann man da schon glaube ich so sagen, der war auch mehrfach schon irgendwie wegen Sexualdelikten vorbestraft und so weiter und so fort, also es war schon ein Riesending und da hat man auch exemplarisch gemerkt, dass es irgendwie eine Diskussion endlich mal gibt im öffentlichen Diskurs, im Fußball und aber der Verein Gladbach und die Fans, die, naja, kannst du sowieso in die Tonne kloppen, hat sie gar nicht gemeldet, außer vielleicht so ein paar Leute, die ein bisschen kritisch unterwegs sind da, aber Verein war so ein bisschen Skandal, Einzelfall, super krass, wo man denkt, aber ja gut, es ist halt einfach leider kein Einzelfall, sowas und es ist auch schon super krass, aber das so zu skandalisieren, ist irgendwie auch nicht richtig angemessen gewesen.
Ja.
Um das einmal reinzuholen und das hat, glaube ich, bei vielen irgendwie was ausgelöst. Ich glaube nicht, dass das der Hauptauslöser war. Es gab auch vorher schon Ideen und Anstöße, sich dazu zu organisieren und Awareness aus dem Nachtleben halt eben zu übertragen auf Fußball und es ist sehr wichtig und genau das passiert jetzt Stück für Stück und hat jetzt auch 2024 endlich oder im Prozess vorher schon auch beim FC St. Pauli stattgefunden. Ich glaube nur auch, weil es das schon vorher in der Fanszene gibt, kann sich ein Verein dann auch eher sozusagen darauf ausruhen und sagen, es gibt ja schon irgendwie was.
Ja, finde ich schon krass, ne? Also wenn ich mir so überlege, wenn jetzt irgendwie sogar Rostock sowas hat, glaube ich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das, also weiß ich nicht, vielleicht doch, aber dass es so in der Fanszene davor so viel passierte, dass und das jetzt erst, also ich finde schon fast ein bisschen spät, ne? Also 2024,
ja,
ne?
Schon.
Ja. Aber gut, jetzt da und am Spieltag, also nur am Spieltag oder seid ihr auch noch für anderes zuständig? Oder ist alles andere dann der AK Awareness?
Nee, wir wurden jetzt zum Beispiel auch für die EG-Eröffnungsfeier angefragt,
ja,
ob wir präsent sind.
Für
einfach
die Genossenschaft,
auch. Für die Saisonaufstiegsfeier und es gab ein TK-Festival.
Also alles, was eher so Vereins
genau,
vom Verein ist
genau.
Und ihr eher so von der Fanszene.
Ja,
so,
genau.
Genau.
Und genau, dann seid ihr dann mal, oder also du bist praktisch die Chefin davon, kann man ja so sagen.
Richtig.
Und dann gibt es ja diese ganzen Teams, die rumlaufen, die habt ihr ja bestimmt alle schon gesehen, mit lila Westen. Warum lila? War das vorher irgendwie oder ist es?
Jein, es sollte schon eine Farbe sein, die irgendwie nicht eben blau beispielsweise ist und die nicht gelb oder orange ist, weil die anderen OrdnerInnen halt auch schon so gelabelt sind.
Stimmt.
Und dann war halt noch ein bisschen die Frage, irgendwie neongrün, I don't know, aber lila ist irgendwie schon noch eine feministische Farbe und eine ganz coole Farbe. Fällt irgendwie auf, setzt sich ab, deswegen haben wir uns für lila entschieden.
Und wie viel, und die laufen dann praktisch im, also die sind an Spieltagen unterwegs, mehrere Teams. Wie viele Teams?
4 bis 5. Mhm. Also auf jeder Tribüne Kurve eine mindestens, also ein Zweierteam, auch geschlechterparitätisch mindestens gemixt. Und wir haben jetzt noch irgendwie auch gesagt, dass es eigentlich ein Backup-Team geben muss, auch wenn es Krankheitsausfälle gibt und wenn halt irgendwie alle da sind, dann gehen die noch mit auf die Gegend gerade oder sind mobil so ein bisschen unterwegs einfach.
Und ja. Das sind ja auch nicht nur Frauen, das sind also nicht nur Flinter, das sind auch Männer, ne?
Genau.
Hab ich schon gesehen. Die haben sich auch bei mir vorgestellt, ich habe mich sehr gefreut beim ersten Mal an meinem Aufkleber stand.
Oh, schön. Auf jeden Fall gut. Das ist auch die Ansage so, ne? Ja. Sichtbar sein, initiativ sein und irgendwie auch
einfach
auch
so offen und nicht so. Genau. Das wäre ja auch bescheuert, aber so von oben herab so, ne? Also wir wollen jetzt hier für euch und nicht gegen euch. Genau. So, wir laufen jetzt hier nicht polizeimäßig rum, sondern wir...
Genau, anderes Konzept. Genau. Betroffenen-Support, Betroffenen-zentriert, in Ergänzung zum bestehenden, was es gibt und auch erreichbar, nicht nur persönlich, sondern über den Ordnungsdienst und die Servicepersonalkräfte kann das bestenfalls gerufen werden. Es gab auch hier und da schon leider Kommunikationsschwierigkeiten oder ist nicht die Info komplett durchgesickert, aber wir arbeiten dran, dass das möglichst alle Leute, die involviert sind, am Spieltag auch wissen und die Leute zu dem Awareness-Team schicken können, wenn sie das Awareness-Team sprechen wollen oder sie das Gefühl haben, okay, das ist jetzt auch ein Awareness-Fall.
Ja.
Genau. Aber es ist natürlich...
Das finde ich halt schwierig, ne? Zu sagen, was ist ein Awareness-Fall teilweise, ne? Oder ist das bei euch dann auch so, wie Jule gerade erzählt hat, dass sie erstmal mit allem ankommen können? Oder?
Ja. Ja. Also der große Teil ist tatsächlich auch generelle Hilfe oder medizinische Hilfe sozusagen. Also wir leisten jetzt keine erste Hilfe, aber zu uns kommen Leute, die uns zuerst sehen und auch wissen, dass wir für sie zuständig sind oder ansprechbar sind, die Panikattacken haben beispielsweise, die wir erstmal stabilisieren, die wir in Rückzugsräume bringen, die wir zum Sani-Dienst, wenn sie sich das wünschen, irgendwie übermitteln, auch weil die Sanis halt eben im Verhältnis zu der Masse an Menschen, 28.000 Leute so, nicht so gut sichtbar und überall da sind und deswegen sind wir halt oft auch VermittlerInnen so.
Ja.
Aber auch ganz die generelle Hilfen von wie Kinder verloren gegangen oder PartnerInnen verloren gegangen oder irgendwie Menstruationsartikel sind alle, könnt ihr dafür, also wirklich ganz viele Sachen.
Ja, und ist das dann, also ich habe ja schon oft jetzt gehört, dass dann viele sagen, oh, jetzt gehen die wegen jedem Mist sozusagen zum Awareness-Team. Erlebt ihr das auch so oder ist das Quatsch?
Naja, unsere Perspektive ist so ein bisschen auch eine Kleinigkeit, da helfen wir gerne. Ja. Und auch, ich habe auch schon gehört, dass Leute jetzt sagen, so irgendwie, ich hole jetzt die Awareness-Polizei, so nach dem Motto, Leuten damit drohen und auch Situationen mitbekommen, dass es Konflikte gab in Asyl und mitfahren, dass Leute sich davon belästigt gefühlt haben und dann sagen sie, und das Awareness-Team, wo ich so ein bisschen denke, okay, wir sind erstmal natürlich für die ansprechbar. Andererseits ist der Fanladen auch die Instanz, die dann hinzugezogen werden muss.
Genau, was ist ein Fan-Thema, was ist ein
Genau, und eigentlich gibt es hier Selbstregulierung, da stehe ich auch hinter und trotzdem bist du erstmal, wenn du diese Weste anhast, ansprechbar und auch versuchst, irgendwie eine Lösung zu finden. Das heißt nicht, dass du irgendwie in den Ordnungsdienst reinholst oder die Polizei irgendwie in die Süd schickst, aber dass du erstmal dir das anhörst und versuchst, irgendwie zu helfen.
Ja, okay. Und weil du ja auch meintest, das kommt ja aus der Bar-Szene und da ist das ja auch oft so, dass man so ein Codewort irgendwie hat und da dann nicht unbedingt die sieht praktisch, ne? Also da geht man ja dann meistens, so kenne ich es, zum Tresen und sagt das Codewort. Und da euch war aber schon wichtig, dass ihr sichtbar seid mit diesen lila Westen und so.
Genau. Ne? Und ich muss noch korrigieren, es kommt eigentlich ursprünglich natürlich jetzt so in den mainstreamigen Bereich aus Nachtleben auf jeden Fall. Von Soli-Partys kenne ich es ursprünglich seit 2011. Da ist es so, ne, für mich angekommen und dann wurde es institutionalisiert auch bei kommerziellen Partys und jetzt beim Fußball. Aber ursprünglich kommt das schon auch aus der POC-Bewegung, aus irgendwie aus der feministischen Bewegung und aus anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, die einfach mit wie zum Beispiel Transformative Justice oder anderen Konzepten gearbeitet haben, um Community Accountability heißt das, um einfach versuchen, ohne Justiz oder Polizei selbst reguliert irgendwie einen Umgang zu finden mit Grenzüberschreitung, Diskriminierung, Gewalt.
Ja.
So, das ist so ein bisschen der Ursprung, wo es herkommt. Und das ist eigentlich schon ziemlich lange, hat sich aber daraus entwickelt.
Ja. Genau. Wird aber trotzdem manchmal verwechselt, dass manche sagen, jetzt ist das hier eine Art von Polizei, wenn hier patrouilliert wird sozusagen. Ist aber, genau, wie ihr schon gesagt habt, Quatsch, was ja für Betroffene. Aber würdest du schon sagen, dass es Sinn macht, nicht einfach nur einen Raum zu haben und ein Codewort, dass es nicht ausreicht praktisch?
Nee, voll. Es muss Mindeststandards geben. Die Leute müssen gut geschult sein. Bestenfalls müssen sie bezahlt sein beispielsweise. Es muss geschlechterparitätisch sein. Wir müssen sensibel sein und auch betroffenenzentriert und nicht sozusagen irgendwie versuchen, dann doch nochmal irgendwie zu schlichten oder so. Ich hatte ja auch Bewerbungen von Leuten, also um die 40, die sich bei mir beworben haben, die gesagt haben, ja, Ich finde, ich kann gut Konflikte schlichten, wo ich direkt Tschüss gesagt habe. Also so cool, die vielleicht dann auch wirklich in der Praxis gewesen wären, aber das ist nicht die Aufgabe von Awareness. Du bist betroffenenzentriert und orientiert und was mit der grenzüberschreitenden Person passiert, das entscheidet die betroffene Person. Mhm. Und das können wir als Awareness-Team auch gar nicht umsetzen oder durchsetzen. Das muss der Ordnungsdienst machen.
Okay.
Oder die Spieltagsleitung.
Das ist praktisch ein Schritt davor.
Und die Trennung ist auch immer ganz wichtig, dass man, also wir machen das bei Partys auch so, dass für alles, was mit der grenzüberschreitenden Person passiert oder passieren soll, das übernehmen Ordnungsdienste oder die Verantwortlichen der Party. Auch wir kümmern uns nur um die Betroffenen selber und das sind auch die einzigen, die für uns ausschlaggebend sind und die Bedürfnisse davon. Das ist ganz wichtig, auch gerade auch wieder, um denen wieder das Gefühl geben, über die eigene Situation die Kontrolle zu haben.
Ja.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
Ist auch nicht immer ganz einfach, finde ich, dass irgendwie hinzubekommen, da nicht irgendwie auch mit anderen Leuten noch ins Gespräch zu gehen oder zu diskutieren, aber da gibt es genaue Strategien, wie man das vielleicht auch dann vermeiden kann, sich da irgendwie so vermittelnd reinzustellen.
Ja, aber da nehme ich ja auch an, also es sind ja auch Ehrenamtliche mit den Lila Westen, dass genau wie beim AK Awareness da sich jeder bewerben kann. Ich weiß nicht, sucht ihr noch?
Nein.
Bewerben konnten. Also egal, ob Mann, Frau, Flinter, alle können da mitmachen, sozusagen.
Genau. Ja. Sofern irgendwie die Grundhaltung stimmt, würde ich sagen, und man bereit ist, irgendwie auch was zu lernen, weil das ist, finde ich, auch ein Konzept, was man stetig lernen kann, muss, soll, und auch in der Praxis ja dann überhaupt. Du kannst natürlich viel lesen, aber erstmal musst du ja versuchen, in einer Situation zu helfen.
Genau, und am Anfang hat man dann wahrscheinlich ja schon einen größeren Workshop, als wenn ich jetzt einfach in der Kneipe anfange oder so, ne? Also, oder will.
Genau, voll.
Ja. Ja, spannend. Okay, Unterschied klar. Sehr gut. Habt ihr denn auch schon, ist es schon oft so, dass ihr auch auf Widerstände stößt? Muss ich natürlich auch nochmal fragen.
In welcher Form Widerstände?
Dann? Also das haben wir eben schon mit der Polizei so ein bisschen gesagt, dass halt viele sich da irgendwie angegriffen fühlen. Leider in unserer Fanszene auch.
Das gibt es auf jeden Fall, dass Leute sagen, naja, ihr kommt ja und dann... Nur weil jemand blöde Kuh gesagt hat, müssen wir jetzt ja niemandem Hausverbot aufstellen. Nee, dafür kommen wir auch tatsächlich nicht. Also das ist das, was ich vorhin meinte, dass wir schon gucken, ob das, ich sag mal, zusammenpasst. Natürlich bestimmt immer die betroffene Person, wo die Grenze ist und wie das Ausmaß für sie persönlich ist. Aber natürlich, wenn wir jetzt zu Gruppen oder Räumlichkeiten kommen und sagen, da gibt's ein Thema, da müssen wir drüber sprechen, dann kommen wir nicht eben für die blöde Kuh. So, ne? was, glaube ich, so schwierig manchmal ist, wir sprechen ja mit den Betroffenen ab, was wir erzählen dürfen. Und das sind meistens Oberbegrifflichkeiten. Also wir erzählen eben nicht genau, was passiert ist, sondern wir haben dann, was weiß ich, es war eine grenzüberschreitende Sache, es war sexuell grenzüberschreitend oder es war gewalttätig noch vielleicht. Das, wie gesagt, sprechen wir ab und dann ist natürlich das Feld sehr groß. Mhm. Jeder hat eine andere Definition davon. Genau. Also für mich ist es vielleicht nicht schlimm, dass ich berührt werde. Für den anderen ist das schon wirklich grenzüberschreitend. Das ist aber sehr unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit, dass dann die Leute das nicht so gut greifen können und dann eben sagen, woher wissen wir denn jetzt, dass das auch wirklich wichtig ist, die Person eine Zeit lang eben nicht in unsere Räumlichkeiten, in unsere Gruppe zu machen oder die Person dann auch zu begleiten. Das ist das, was wir am liebsten haben. Wie gesagt, wir sprechen gerne die Gruppe der übergriffigen Person an, also den Fanclub oder die Fangruppierung oder welche Gruppenart sie gerade um sich rum haben, dass man da gemeinsam dran arbeitet, weil ich glaube, das wichtigste Ziel ist, dass nicht nur die betroffene Person auch wieder Macht über ihr Leben hat oder ihr Dasein, also ihr Verhalten und dergleichen, sondern dass auch die potenziellen übergriffigen Personen verstehen, was da gelaufen ist und auch an sich arbeiten können, reflektieren können, auch die ganze Gruppe. Manchmal ist das ja, oder gar nicht so selten, ist das ja auch gruppendynamisch. Das hatten wir vorhin auch schon mal gesagt, da kommen ja auch oft auch Machtstrukturen, ne? Gerade wenn man vielleicht jünger ist oder überhaupt neu in der Gruppe und sich da gerade eingefunden hat, sich da auch zu Hause fühlen möchte und dann kommt jemand und sagt, na, aber ich bin der und ich habe die und Knecke und so und dann möchte man da sich vielleicht gar nicht erstmal melden oder hat dann Angst, dass man selber die Person ist, die dann gehen muss und nicht die übergriffige Person und deswegen ist es so wichtig, alle in die Verantwortung zu nehmen und sagen, die Aufgabe, das zu tun, es liegt beim Täter oder bei der übergriffigen Person und nicht bei der betroffenen Person. Also das ist, also das ganz große Beispiel, was wir jetzt gerade haben, ist Giselle, in Frankreich der Fall, die ja auch sagt, die Scham muss zu dem Täter wandern. Ja. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, was wir machen müssen. Die Verantwortung liegt bei denen, die Taten begehen. Und das müssen alle lernen und die müssen wir zur Verantwortung ziehen in der Gruppe und dann mit denen arbeiten. Aber es ist immer die schlechteste Idee zu sagen, du musst jetzt gehen und bist weg.
Ja.
Nicht nur, dass sich dann häufig Menschen dann eine neue Gruppe suchen und ja, da einfach wieder genau. von vorne anfangen, ja. sondern es ändert sich halt grundlegend ja. auch nicht. Also ich finde, man kann nur lernen, dann gemeinsam da dran.
Aber Thema Widerstände finde ich aus so einer Fernsehperspektive, ich bin ja auch im AK Wens von Werder Bremen, dass es für Leute einfach sehr viel Schwarz-Weiß gibt und sie nicht anerkennen können, dass es einfach kompliziert und komplex oder ja. Menschen kompliziert und komplex sind und du kannst ein Arschloch sein auf der anderen Seite und trotzdem dein bester Buddy und dass das sozusagen vereinbar ist und dass man sich da zurechtfindet und trotzdem sagen kann, ey, das war eine Scheißaktion, da musst du irgendwie jetzt sich mit auseinandersetzen und Verantwortung übernehmen und gleichzeitig kann ich noch dein Freund sein
ja.
und habe auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass du dich veränderst oder in der Situation auch vielleicht einzuschreiten, wenn ich was mitbekomme. Und das ist, glaube ich, irgendwie, checken manche Leute noch nicht, es gibt super viele Abwehrreflexe und einfach dieses Loyalitätsprinzip ja auch bei Fankultur, Ultrakultur und was im Prinzip eigentlich gut ist, aber in so einem Fall total hinderlich ist, weil sich da auch Täter oder Täterschützendes Verhalten da so einfach so ja, gedeckt wird.
Ja.
Und viele, ja, so Ausreden und meinte er doch nicht so oder ja, war ja auch alkoholisiert oder naja, ne, oder dann so eine Täter-Opfer-Umkehr, Schuldzuweisung, dass das bei der betroffenen Person die Verantwortung liegt. Da gibt es ja einfach super viele Reflexe.
Voll.
Und die gesamtgesellschaftliche man erlernt hat, nicht ja. nur beim Fußball.
Ja, und gerade beim Fußball, gerade das Thema Konsum ist da ja wirklich ja. ein großes Thema. Also das ist, wir sind ja da wegen dem Tag gegen Gewalt an
genau,
Frauen.
Genau, da kommt noch kleiner.
Genau, und das ist ja auch, da gab es ja die Studie, ne, auch ja. Die englische Studie, und das halt nach Fußballspielen genau. die Gewalt ja nochmal ansteigt und das unter anderem, glaube ich, einen Grund stark auch der Konsum. Es ist nur safe. Einer, also gibt es noch viele ja. andere, aber ich glaube Konsum.
Männlichkeit. Ist,
genau.
Konsum.
Ja, muss man, genau, so also alle bis zu 10 Stunden oder 600 Minuten genau. nach Abpfiff eines Fußballspiels ist die Gefahr häuslicher Gewalt ja. besonders hoch. Das ist genau. natürlich schon, da müssen wir uns natürlich als Fußballfans alle ja. nochmal echt Gedanken drüber machen, ist halt schon krass.
Mhm. Und ergebnisunabhängig, also das ja. überrascht jetzt auch nicht, nee. Aber es ist egal, ob du jetzt irgendwie ein geiles Spiel gesehen hast oder nicht.
Ja.
Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass gerade viele männlich gelesene Personen oder männlich aufgewachsene Personen ja auch gar nicht gelernt hat, mit Gefühlen jeglicher Art umzugehen.
Wut, ne? Kränkung.
Also, genau, aber auch Freude, ne? Also ja. vor lauter Glück ja. und jetzt, wie baue ich mein Glück ab, ne?
So,
also sind, ja, ja, genau, und das gar nicht so handeln können, weil Glück kann ja auch sehr, sehr stressend körperlich sein, ne, wenn das so ein hohes Glück ist und genau umgekehrt der Frust und so, ne, das ist, ich glaube, das und das bricht sich halt gerade bei so einem Fußballspiel halt auch Bahn. Ne?
Plus Geschlechterbilder, Besitzdenken, ja, genau. Ansprüche, Rollenverständnis, ja, also ja. es hat alles damit auch zu tun.
Ja, genau.
Das ist halt schon Wahnsinn, also ich bin halt so seit 22 Jahren einfach mal so blauäugig. Also ich bin so zum Fußball gegangen und habe mir über sowas nie Gedanken gemacht. Also es ist halt schon irgendwie krass, dass das einfach da ist und passiert und auch bei uns passiert.
Ja.
Genau, der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen oder Flinter. Was ist das genau für ein Tag, wisst ihr das? Also was wird an dem Tag alles gemacht?
Also halbwissenmäßig, eigentlich müsste ich es besser drauf haben, gab es, ich glaube, weiß nicht, ob es in den 70ern war. Zwei Schwestern in Süd-Mittel-Lateinamerika, die Opfer eines, oder ja, Opfer kann man schon sagen, eines Femizid wurden und das anlässlich dieses Tages gelebt wird. Vielleicht müsste man sich da nochmal besser informieren, als ich das gerade dargestellt habe. Und in den 80ern hat dann die UN diesen Tag, der sozusagen anlässlich dieser Person ist oder symbolisch für diese Person war, das zu einem internationalen Tag ausgerufen und das ist jetzt seitdem, genau, ich glaube Ende der 80er Jahre, einfach ein offizieller Tag, der wie andere offizielle Tage sozusagen an etwas erinnert oder auf etwas aufmerksam macht.
Also dafür ist er aber noch nicht gerade berühmt gewesen, dass er schon so lange irgendwie, ja. also ist bei mir zumindest, ja. Traurigerweise noch nicht so wirklich, also jetzt, aber davor.
Auch das Gefühl, die letzten Jahre ist ja. das so ein bisschen mehr oder genau. in die Öffentlichkeit gerückt, aber es ist halt schon ein Nischenthema lange gewesen und ich glaube, das Thema Femizide wird gerade immer präsenter, was auch an Aktivistinnen von unten liegt, so, definitiv. Also es liegt jetzt nicht an den PolitikerInnen oder so, sondern an den NGOs oder den AktivistInnen oder den betroffenen Gruppen auch, das zum Thema zu machen. Ja. Und ich habe das Gefühl, es wird immer präsenter auf jeden Fall. Und deswegen habe ich auch entschieden, oder der Verein, irgendwie daraus einen Aktionsspieltag zu machen und das präsent zu machen. Gemeinsam mit verschiedenen KooperationspartnerInnen wie UN Women Deutschland, Sonntag Says No, Acker Awareness, Fanladen und so weiter und so fort. Weil wir wichtig finden, dass das auch da mal eine Öffentlichkeit bekommt. Und man kann das halt, wie wir jetzt gerade in den letzten 45 Minuten dargestellt haben, auch super mit Fußball verbinden. Mhm. Es gibt diese Fälle, es gibt auch, also wenn man über Diskriminierung spricht oder grenzüberschreitendes Verhalten an Fällen, das sind sexualisierte Gewalt, Sexismus sind die meisten Fälle, auch beim FC St. Pauli so. Ja. Definitiv. Und kann man thematisieren.
Definitiv. Der Stadtrivale, habe ich gesehen, wurde mir angezeigt bei Instagram von 93. NDR 93 hat über den HSV berichtet, die haben eine Kampagne gestartet. Echte Männer holen sich Hilfe. Finde ich ja auf jeden Fall erstmal gut, dass da auch gleich so die Männer angesprochen wurden bei dieser Kampagne. Und war dann doch recht positiv überrascht, dass sie das machen.
Auf jeden Fall. Also richtig gut. Ich glaube, ausschlaggebend ist diese Studie da aus Großbritannien, eben mit diesen 600 Minuten.
Genau.
Das ist ein mega guter Zug, auch zusammen mit der Stadt. Und auch wenn man auf die Seiten geht, gibt es auch tatsächlich Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen als potenzieller Täter. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, man wäre da vielleicht, müsste sich da vielleicht mal Unterstützung holen. Und wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass es die Verantwortung auf die übergriffigen Personen oder der Täterpersonen übergeht. Mhm. Denn die sind schon selber verantwortlich für das, was sie tun. Also können nicht die Betroffenen die Verantwortung für übernehmen. Das ist genau die falsche Seite. Und deswegen finde ich das super und fände es auch super, wenn sich unser Verein da an der Kampagne mit beteiligt.
Ja.
Das ist lange überfällig fast, würde ich sagen. Also da auch,
auch so die letzten
mehr
Jahre,
Sichtbarkeit auch geben, auch mehr Möglichkeiten aufzuzeigen, was geht, weil das ist tatsächlich so, dass es viel zu wenige Anlaufpunkte für potenzielle Täter gibt und die natürlich dann auch meistens überlaufen sind, so wie das ja oft in solchen Sachen sind, egal wo man Hilfe braucht, es sind jetzt überall zu wenige. Und
dass da auch Hilfe gebraucht, also dass du auch als Täter oder potenzieller Täter eventuell, also dass dir geholfen werden kann. So, ne?
Da muss ich aber mal einhaken kurz. Also es ist nicht, dass der HSV so super krass Vorreiter ist, die wurden halt von der die haben auch schon einen Ankerplatz lange und da will ich gar nicht negativ drüber sprechen.
Ja.
Und auch, es gibt auch aus der Fanszene tatsächlich irgendwie Statements und auch Leute, die sich damit auseinandersetzen, da gar keine Frage. Was auch immer man davon halten will, von den Leuten so. Aber die Sozialbehörde hatte sowohl St. Pauli als auch den HSV angesprochen und gefragt, wer möchte diesen Stunt machen, den sogenannten.
Sind sie aufgesprungen.
Genau, und also unser Verein oder ich mehr oder weniger, wer auch immer, ein paar Leute haben halt gesagt, boah, es ist uns ein Platt, weil es darum ging, sozusagen diesen 600 Minuten anzuzeigen und das dann viral gehen zu lassen durch Influencer und so. Und das habe ich das Gefühl gehabt, das passt nicht zum FC St. Pauli. Man möchte es gerne mit Inhalt fühlen und man möchte jetzt auch nicht nur Fußball als den Ort von schrecklicher Gewalt darstellen. Da gab es so ein kleines Geschmäckle, deswegen gesagt haben, wir sind Teil dessen. Wir nehmen auch diese Sozialbehördenkampagne so rum, auch nochmal in den Fokus und werden an dem Tag auch nochmal versuchen, eine Message in dem Kontext zu spreaden, aber haben halt gesagt, wir machen diesen einen Stunt nicht, obwohl ich halt gut finde, dass es passiert. Und auch in dem Jahr ist es halt so, dass Täter oder potenziell grenzüberschreitende Personen, da kann ich schon von Tätern sprechen, eigentlich in den Blick genommen werden, was voll gut ist, weil es sonst immer irgendwie viel um Betroffenenschutz und Orte und Strukturen geht, was super wichtig ist, aber einfach mal die anzusprechen, die halt potenziell grenzüberschreitend oder Gewalt ausüben sind, ist einfach super wichtig, denen auch Hilfe anzubieten.
Mhm. Aber Hilfe, wenn es keine Therapieplätze gibt, ist ja halt immer so die Sache, ne?
Aber das hast du ja bei allen, egal was es ist, und die Frage ist ja auch immer, ist es immer zwingend eine Therapie, die da sein muss, oder erstmal eine Beschäftigung mit Thema? Man muss ja auch erstmal verstehen, dass man vielleicht Täter oder übergriffige Person ist. Das ist ja auch nicht bei allen so. Ich glaube, da fehlt es, glaube ich, auch noch an Anlaufstellen, wo man sich erstmal hinwenden kann und sagen, ich habe da das Gefühl, da ist was. Wie komme ich da jetzt weiter? Es muss vielleicht nicht ganz immer eine Therapie sein oder einfach auch Schulungen. Also wir hatten ja auch vom AK Awareness neulich Detoxing Maskulin einen Vortrag. Sowas ist natürlich dann auch schon mal hilfreich, wenn sowas einfach mehr gäbe und dann auch gerade sind ja, es ist nicht jeder Mann, aber fast immer Männer, dass Männer sich vielleicht auch tatsächlich einfach unterhalten, also auch im Freundeskreis, in der Gruppe, da Themen auch mal aufgreifen,
ja.
Und nicht das immer nur uns Frauen überlassen, zu sagen, guck mal, da ist doch was, oder ich sag mal uns Flinters und betroffenen Personen, sondern da auch selber. Und da ist so eine Kampagne super, auch wenn ich, das wusste ich nicht, aber da gebe ich dir natürlich recht, das ist ein relativ erstmal ein Leuchtfeuer, das mal kurz abgebrannt wird, aber das ist ja schon mal gut, dass
ja.
Da Leute denken, okay, vielleicht muss ich doch mal drüber nachdenken und dann sich vielleicht, wenn man das Gefühl hat, da ist was, vielleicht dann Hilfe suchen könnte, das wäre dann schon wichtig.
Und vielleicht braucht man auch so einen Stand, um Aufmerksamkeit zu generieren, ist mir auch klar, nur ist halt die Frage, was passt, irgendwas passt nicht.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr da anscheinend, dann haben wir ja was zu erwarten, auf jeden Fall noch was von unserem Verein.
Es gibt einiges, also soll ich mal erzählen, was da geplant ist an dem Tag? Ich übernehme mal die Moderationsrolle.
Sehr gerne.
Es soll auch ein Soli-Shirt gedroppt werden vom AKWANS und Pauline zusammen. Das ist exklusive News nur für alle in dieses Podcast. wird natürlich dann irgendwie zeitnah auch angekündigt, aber genau, um halt auch die Arbeit ein bisschen vor Ort zu supporten. Super schönes Design. Es sollen Spenden gesammelt werden, außer Fanszene. Im USP soll eigentlich da so ein bisschen koordinierend tätig sein für Frauenhäuser Hamburg und den Frauennotruf Hamburg. Ich hoffe, das klappt. Es sollen Infostände geben für alle KooperationspartnerInnen, auch auf dem Südkurvenvorplatz und eben Bandenwerbung, Durchsage, Anzeigetafel, eine Botschaft, eine geheime, die ich noch nicht droppen kann. Also es gibt einfach viele Sachen, um möglichst breit darauf aufmerksam zu machen.
Ja, das Kielspiel ist ja dann das nächste.
Genau.
Da wird was zu erwarten sein, nehme ich an.
Ja.
Okay, sehr gut. Was können wir denn aber allgemein, ich meine, war jetzt, glaube ich, der 85. Femizid wurde heute gedroppt. Also man kann ja immer auch zum Beispiel auf Instagram, wie du Antje trinkt gerade, wie du vorhin auch schon erzählt, dass es immer mehr in Fokus rückt, ist sowas eine gute Idee, dass man auch diese Femizide immer postet, sobald sie leider Gottes...
Also ich denke schon, vor allem auch die Bewusstsein, dass das eben nicht, wie es so gerne ja schon hieß, Beziehungstaten, Einzeltaten, sondern es ist
eine ganz klare,
Liebesthema oder so.
Ertötet aus Liebe.
Ja, genau. Was ist das für eine Vorstellung von Liebe?
Ja.
Also, dass man da meint, körperliche Gewalt bis hin zum Mord eingehen zu müssen, sondern es ist immer ein Thema von Macht und Besitz, gefühltem Besitztum. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, das immer wieder aufs Tablett zu bringen und sagen, hier, da ist wieder was passiert und das hat immer noch nichts mit Beziehungen zu tun. Es ist keine Einzeltat, sondern es passiert viel zu häufig.
Ja.
Und das so zu benennen, weil ich glaube, es gibt ganz viele auch Taten, die als irgendwie nicht auftauchen, weil sie nicht in den Medien landen, aber wenn es das gibt, einfach auch so zu benennen und zu sagen, da gibt es ja auch immer dieses Sharepick von der Pyramide, es fängt halt beim Alltagssexismus an und endet halt im Femizid und das muss man irgendwie sich überlegen, dass es ein gesamtgesellschaftliches, großes, breites Problem ist und auch die Leute, die diese Femizide stoppen, Seite machen, das sind auch betroffene Angehörige von einer Person, die getötet worden ist, mit ihrem Sohn zusammen. Und es ist ja auch nicht selten, dass dann irgendwie Kinder noch damit reingezogen werden. Also es ist super wichtig, dass es da die Aufklärung gibt und es ist ein super krasses Thema, aber es braucht einfach Sichtbarkeit.
Ja, also deswegen macht es schon auch Sinn, das so drastisch, weil es ist ja, manche sind da ja mal wieder erschrocken von, aber macht auf jeden Fall Sinn, das auch so drastisch, so ist es jetzt. 85.
Ja. Ja, und auch dieses nur noch 20 Femizide bis Weihnachten oder so, es ist provokativ, aber es ist genau das.
Mhm.
Ja. So.
Ja.
Absolut.
Gut. Ja, was glaubt ihr denn, wie weit sind wir denn allgemein so im Vergleich? Könnt ihr natürlich, Antje, kannst ein bisschen vergleichen mit einer anderen Fanszene auf St. Pauli, was das Thema angeht.
Also von außen würde ich schon sagen, dass der FC St. Pauli oder die Fanszene weiter ist als vielleicht andere Fanszenen, weil es da eine mehr Strukturen gibt, sage ich mal, und mehr Bereitschaft vielleicht auch Dinge zu melden, sich Hilfe zu holen und eben genau die Strukturen gibt, sich überhaupt Hilfe holen zu können. Ich finde es immer ganz interessant, dass ich so im Gespräch mit Leuten aus Bremen, die auch im Mika-Team sind, so heißt es da ja, sagen, oh, bei uns gibt es super wenig Fälle in der Saison, da so, naja, es ist ein bisschen übertrieben, aber fast stolz drauf sind und so, von wegen ist es für mich voll was Positives, wo ich denke, nee, also wir haben jetzt hier 3-, 4-, 5-fach Fälle und das ist aber, glaube ich, hängt nicht damit zusammen, dass es hier häufiger passiert, sondern einfach, dass Leute mehr melden und das ist immer der Punkt, den ich wichtig finde und gut, dass es einfach Strukturen gibt und eine Sensibilität, Awareness, es muss super viel passieren, auch würde ich sagen hier, sowohl in Fanszene als auch irgendwie im VIP-Bereich. Also ich finde, man kann das Stadion übergreifend sagen, auf der Haupttribüne, genauso wie in der Süd wahrscheinlich, dass Leute an sich arbeiten müssen und verstehen müssen, was ist überhaupt Grenzüberschreitung oder überhaupt, dass Leute unterschiedliche Grenzen haben, das schon anzuerkennen und sich respektvoll zu begegnen, ist irgendwie so basic, aber das scheint ja irgendwie noch nicht überall angekommen zu sein. Das heißt, ja, natürlich passieren super viele Sachen, aber ich habe das Gefühl, es gibt auch schon eine Auseinandersetzung. Ergänz mich bitte.
Auf jeden Fall würde ich auch so sagen, dass das tatsächlich in der, vor allem auch, da kann ich sagen, in der aktiven Fanszene auch auf jeden Fall Thema ist und immer mehr in Flinters wie das männliche Personen gibt, die sich damit wirklich stark auseinandersetzen und auch die männlichen Personen sich überlegen, was können sie tun. Da kann ich nochmal Werbung machen. Wir verteilen am Kiel-Spiel unseren Ausklapp-Flyer, der nochmal beschreibt, was kann ich tun, wenn ich selber was erlebe oder was kann ich tun, wenn ich was woanders erlebe. Also wie kann ich Hilfe leisten oder Unterstützung anbieten. Der ist natürlich wunderbar, den kann man sich auch ins Portemonnaie packen, der ist so groß wie eine EC-Karte und ich glaube, da gibt es schon, genau, und da gibt es, glaube ich, schon wirklich Diskussionsfreude in großen Teilen der Szene, was, glaube ich, noch gerade jetzt auch mit dem Aufstieg oder überhaupt auch schon den vorhergehenden guten Saisons ist und den veränderten auch Ticketsvergaben, dass wir natürlich die Fanszene gerade auch wieder in Bewegung, viele neue kommen, wir also auch so stark auch nochmal gefördert sind, nicht nur den Diskurs in den wir sind schon alle da, Räumen zu führen, sondern auch immer wieder auch mit denen, die neu bei uns ankommen, zu all diesen Themen, also nicht nur zu, in welche Richtung fotografiere ich im Stadion, sondern auch tatsächlich auch, wie spreche ich über andere Menschen, wie spreche ich mit anderen Menschen, wie nah kann ich jemanden kommen, wie schätze ich die Grenzen anderer ein. Ich glaube, da sind wir auch immer im Dauerprozess, der wird auch nicht gehen. Und aber ich glaube, da ist schon eine gewisse Willigkeit einfach vorhanden.
Aber ich finde es voll wichtig, dass du das nochmal sagst. Also ich erlebe auch seit dem Aufstieg viel, viel mehr, gut, wir haben jetzt vorher nicht so weit vorher angefangen, aber viel, viel mehr Beschwerden und viel, viel, viel mehr Rückmeldungen von Grenzüberschreitungen oder irgendwie Leute, dass sich Leute wie eine offene Hose irgendwie verhalten. Und dass du sagst, Ticketvergabe oder auch einfach so ein bisschen Eventisierung so ein bisschen oder jetzt kann ich mal gut in der Erstliga-Fußball gucken oder was auch immer das alles für Argumente sind. Auswärts ist ja eh nochmal ein ganz anderes Thema als hier vor Ort, glaube ich, von Leuten, die da irgendwie vielleicht nicht so die Grundwerte verinnerlicht haben. Aber da ist auch der Verein jetzt gerade dabei zu sagen, okay, anscheinend müssen wir auch nochmal wiederholen, was sind eigentlich die Werte des FC St. Pauli? Mhm. Und das müssen wir am besten möglichst breit machen von irgendwie einer Ticketvergabe und da nochmal kurz drauf hinweisen, bis hin, also weiß ich nicht, Bildschirme im Fanshop, bis hin zu Durchsagen, bis hin zu Social-Media-Posts regelmäßig, weil einfach, glaube ich, verloren geht hier und da auch auf der Strecke, auch wofür steht eigentlich dieser Verein.
Absolut. Okay, ja. Genau. Also ich habe halt schon auch mal das Gefühl, wenn zum Beispiel bei diesem Film in der Kurve zum Beispiel, wie sagt man das? Also weil da ist halt auf jeden Fall richtig und so, aber so aus der Hand schlagen und ja, genau. Finde ich halt manchmal auch ein bisschen speziell, aber ich bin ja auch einfach zu nett für die Welt, von daher.
Aber ich glaube, da muss man auch Leuten wirklich die Lernkurve auch ermöglichen, also das aus der Hand schlagen direkt. Also ich verstehe, dass das nervt, mich nervt das auch, dass ich manche Sachen irgendwie alle paar Wochen wieder sage und man weiß ja, ob man der Person das schon mal gesagt hat oder nicht. Aber ich finde, man kann immer erstmal höflich zugehen und sagen, du, hier bei uns, du weißt es vielleicht noch nicht, wir mögen das nicht oder das gehört nicht zu unseren Werten, das machen wir hier nicht, lass das doch bitte sein. Und dann kann man ja gucken, wie die Person reagiert und dann entsprechend dann auch und sich andere Wege suchen. Und wir kennen ja alle, also egal, ob es jetzt der Ordner ist oder dass die eigene Gruppe vielleicht nochmal unterstützt oder so, da gibt es ja alle möglichen Regulationsmöglichkeiten innerhalb der Fanszene, dann das kann man ja so langsam steigern gegeben.
Man kann das auch sehr bestimmt sagen, aber ich finde trotzdem, man muss niemandem eine ballern. So, dann bist du halt auch selber wieder grenzüberschreitend.
Ja, das war absolut. Genau. Ja. Genau, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall schon mal und habe sehr viel gelernt schon wieder heute.
Apropos lernen, ich muss nochmal, weil ich ja eben so ein bisschen geschwommen bin, vom Hintergrund nochmal Wissen nachliefern. Der Hintergrund des Gedenktages ist die traurige Geschichte der drei Schwestern Mirabal. Die drei Strakenfrauen hatten sich in der Dominikanischen Republik gegen die Diktatur unter Rafael Trujillo zur Wehr gesetzt. Nach monatelanger Folter wurden sie am 25. November 1960 getötet. Damit jetzt alle mal Bescheid wissen, 25. November, das ist der Bezug und dann
so
erst
so lange 80er. Her auch, ne?
Ja.
Genau. Ja. Ich glaub, was wichtig, schreiben wir auch noch mal rein.
Ja, was wichtig zu dem Tag zu sagen ist, also wir sprechen jetzt hier viel von sexueller Gewalt, aber es gibt alle möglichen Formen ja noch, die damit bedacht werden, den Flinter Personen auszuführen, Gewalt, also das ist auch Versklavung anderer Länder, das ist Beschneidung, das sind Zwangsehen, also alles das wird bei diesem Tag
Prostitution,
genau, das ist alles, was mitbedacht wird. Und mir ist noch eingefallen zum einfachen Namen, in manchen Ländern heißt das auch Orange Day. Mhm. Da werden ja auch manche Gebäude, also das ist, glaube ich, ein ganzer Zeitraum, dass dann in manchen Städten Gebäude orange angeleuchtet werden, genau, oder besondere Ausstellungen orange.
Ja, es ist jetzt schon Orange the World. Ich glaube, das Kind ist im Brunnen gefallen. Mhm. Haltet mal nach orangenen Gegenständen Ausschau am 29.11.
Ja, okay. Ja. Weil, genau, das dachte ich halt vorhin so, dass dieser Name so ein bisschen prägnanter irgendwie. Ja. Ne? Also vielleicht wäre das eine Idee. Aber so ist auch gut. ja, noch was, was wir noch nicht angesprochen haben. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
Ja, ganz viel und eigentlich nicht.
Ich glaube, ich würde noch mal gerne alle aufrufen, vor allem auch das männliche Personen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass sie vielleicht auch wirklich in den eigenen Gruppen unterhalten. Oder wie ist es denn so mit Anton? Jetzt sitzt du mit uns hier im Female St. Pauli Story, aber deine männlichen Kollegen machen ja auch regelmäßige Termine. Vielleicht kann man da ja das Thema auch mal unter Männern besprechen.
Das wäre ja auch mal eine Sache. Genau, ich glaube, das war auch schon immer mal geplant. Ja. Irgendwie haben wir das immer noch nicht so ganz hingekriegt, aber... Das nochmal in der Monatssendung zu machen.
Ja, genau. Zum Beispiel.
So, jetzt reden wir Mädels hier wieder, oder wir Frauen zusammen. Richtig. Aber die anderen, die könnten da auch nochmal drüber reden, oder? Da komme ich nicht.
Ja, genau.
So ja, irgendwie. Nee. Auf jeden Fall eine gute Sache, wenn Männer jetzt auch mal so untereinander drüber sprechen.
Ja, genau. Es geht halt einfach alle was an und Männer sind da genauso ein wichtiger Baustein.
Genau, es
einfach,
geht nicht ohne.
Genau, also, es ist ja ein feministisches Thema und Feminismus ist geht nur mit Männern und es ist auch für Männer ja gedacht. Also es ist ja auch für Männer gut, wenn man sich respektvoll gegenseitig und Grenzen wahrend verhält. Mhm. Zumal es ja auch eine Prozentzahl an betroffenen Männern gibt, cis-männlichen.
Ja.
Von sexueller Gewalt oder häuslicher Gewalt oder
definitiv,
so.
Definitiv,
ja. Es war verhältnismäßig klein, zumindest das, was man weiß. Auch, weil auch das Sprechen darüber natürlich auch wieder den patriarchalen Strukturen geboten ist. Was ist männlich sein? Und wenn du dich schlagen lässt, bist du nicht mehr männlich. Ne? Das ist auch, aber auch das ist ein wichtiges Thema und da muss man drüber reden.
Ja. Deswegen. Das ist nicht ein Angriff, sondern auch eine Chance.
Ja, absolut. Das ist ein schöner Satz.
Ja, Wünsche für die Zukunft. Was passiert mit Pauline in 5 Jahren?
Dann sind wir auf jeden Fall als ehrenamtliche Menschen, also ich ja nicht, aber mein Team bezahlt. Mhm. Es gibt auch ein Auswärtskonzept. Alle kennen das Konzept und eigentlich sind wir überflüssig, weil alle wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Genau. Das, ja. 5 Jahre?
50, I don't know. Nee, aber es wäre natürlich schön. Der Wunsch, also dass es möglichst wenig irgendwie Grenzüberschreitung gibt und dass auch auswärts irgendwie, dass Leute checken und man im Gespräch miteinander ist und solidarisch, respektvoll.
Wie du so schön sagst, dass man es eigentlich gar nicht bräuchte, wäre das Ziel. Es ist jetzt nicht da, dass ihr jetzt sagt, so, wir haben ja voll Lust zu. Weil es ist ja wahrscheinlich auch unglaublich viel Arbeit. Ne?
Es ist viel Arbeit, es ist viel anstrengend. Man nimmt das ja auch mit. Ne? Also gerade wenn man Betroffenenbetreuung macht, das nimmt man auf jeden Fall mit. Das ist nicht abgehakt. Man geht nicht aus dem Saal und denkt, oh ja gut, war ja ein netter Nachmittag.
Ja.
Im Gegenteil, es wird einem nochmal so bewusst, was alles auch so vor sich geht. Ne? Das ist...
Das ist schon krass. Also immer großen Respekt auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Menschen sind auch nicht nur einfach betroffen, auch bei diesen ganzen Statistiken, sondern auch mehrfach betroffen. Das muss man sich auch mitdenken. Und zu jeder Person, die betroffen ist, gibt es halt irgendwie auch einen grenzüberschreitenden Part. Und den nicht außer Verantwortung zu lassen, ist super wichtig.
Mhm.
Absolut. Und auch die Grenze, weder die eine noch die andere Person, weder die Betroffenen noch die Grenze, sind auch eindimensional. Also auch bei der grenzüberschreitenden Person gehören natürlich viele Geschichten dazu. Aber das sind nicht unsere Parts, ne? Aber natürlich ist da auch, sind die nicht eindimensional und wie Antje vorhin sagte, man kann, der Mensch ist nicht per se böse dann. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, immer zu sehen.
Ne? Ja. Ja, spannend. Leute, hab ich irgendwas vergessen, was wichtig ist? Seid ihr zufrieden? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Vielen, vielen Dank. War ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Und genau, wir weisen alle auf diesen wichtigen Tag hin. Und vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Vielen Dank dir.
Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.